Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Vivian Perkovic.
Und mit Ihnen, schön, dass Sie zuhören. Sowas wie die Tafel, nur nicht für Essen, sondern für Kultur, das hat sich Angela Meyenburg vor 16 Jahren ausgedacht. Übrig gebliebene, nicht verkaufte Eintrittskarten für Museen, Theater, Kino, Konzerte, die vermittelt der Verein Kulturleben Berlin an arme Menschen. Denn
Menschen sagen, ihr seid alle gleich, ihr seid alle herzlich willkommen und Kultur ist ein verbindendes Element in unserer Gesellschaft, was uns auch allen zusteht.
Gleich hören Sie das Gespräch mit Angela Meyenburg. Das ist der Auftakt zu unserer Sommerserie Kultur ohne Kohle. Aber vorher schalten wir noch nach Bitterfeld-Wolfen. Da fragt die Schriftstellervereinigung Pen Berlin heute Abend oder hat gefragt, ist das noch Strich schon mein Land? Heute Abend waren der Sprecher von Pen Berlin Dennis Yücel und die Schriftstellerin Jackie Thome. Sie selbst wurde in Halle geboren, eine halbe Stunde Fahrt von Bitterfeld-Wolfen vor Ort. Und für Jackie Thome ist die Motivation für diesen Abend auch Sorge.
Ich glaube, ich habe noch nie, ich bin 1972 geboren, eine so besorgte Zeit erlebt wie derzeit. Und die spannende Frage ist, in der Reihe, in der das Publikum einen Gast darstellt, also das Mitmachen unbedingt gewünscht ist, ob die Leute sagen, ja, ich bin hier zu Hause, das ist meine Heimat, oder nein, das ist nicht mehr mein Land, oder ja, das ist schon mein Land, war es lange nicht, aber ich habe mir das erarbeitet. Das sind so diese spannenden Fragen, die wir da beackern werden. Und das Interessante ist, ich kann überhaupt nicht vorhersagen, wie das stimmungsmäßig so wird. Und deshalb freue ich mich darauf.
Wie es tatsächlich gelaufen ist, weil das hat Jackie Thome vor der Veranstaltung gesagt, darüber sprechen wir gleich. Ist das noch Strich schon mein Land? So lautet der Titel der Pen Berlin Gesprächsreihe zum Thema Heimat. Im Grunde geht die Schriftstellervereinigung Pen Berlin seit einiger Zeit immer ein paar Wochen bevor in einem Bundesland gewählt wird mit Veranstaltungsreihen eben dorthin in die jeweiligen Bundesländer. Anfang des Jahres mit 41 Veranstaltungen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz und jetzt im August geht Pen Berlin nach Sachsen-Anhalt, lädt ein an 16 Orte in 18 Tagen, 48 Mitwirkende sollen dabei sein und auch immer das Publikum. Das wird auf der Programmseite als wichtiger vierter Gast eingeführt, der maßgeblich diese Veranstaltung mitgestalten soll. Heute Abend waren der Sprecher von Pen Berlin, Dennis Yücel, und die Schriftstellerin Jackie Thome in Bitterfeld-Wolfen und Uli Wittstock war auch dabei. Guten Abend.
Ja, schönen guten Abend.
Wie hat das denn funktioniert mit dem Publikum als viertem Gast?
Ach, das hat eigentlich wirklich ganz gut funktioniert. Normalerweise sagt man ja immer, die Ostdeutschen seien ein bisschen maulfaul. Aber wenn man sie ein bisschen tatsächlich gut anmoderiert, und das war heute Abend der Fall, dann war auch die Bereitschaft mitzureden groß. Das Thema Heimat ist ja ein besonderes, gerade auch hier in Bitterfeld-Wolfen. Wenn man sieht, dass hier im Grunde genommen in den letzten 100 Jahren sich die Heimat dreimal grundsätzlich, grundlegend total verändert hat, dann ist da natürlich auch ein gewisser Gesprächsbedarf da. Und man hat auch heute wieder gehört, viele Leute sind ja in den Boomzeiten der 50er, 60er, 70er Jahre hierher gezogen und haben dann den Niedergang dieser Region erlebt. Und das wird dann auch auf den Heimatbegriff sich praktisch in irgendeiner Form auswirken.
Ist auch die Heimat, also diese Region von Jackie Thome, die ist ja eine halbe Stunde Fahrt von Bitterfeld-Wolfen in Halle geboren. In was für einem Gesprächsformat wurde denn da gesprochen und über welche Themen rund um das Dach Heimat denn?
Naja, das geht dann schon tatsächlich darum, was die Einzelnen mit dem Thema Heimat verbinden. Und Jackie Thome zum Beispiel ist in Halle geboren, aber dann in Leipzig aufgewachsen und später nach Berlin gegangen. Also sie ist jemand, der sich selbst auch als Stadtmensch, als Großstadtmensch beschreibt. Und sie sagt auch, sie hat am Anfang mit diesem Begriff Heimat gar nicht so sehr viel anfangen können, schon gar nicht in ihren jüngeren Jahren. Und inzwischen, meint sie, hat das vielleicht auch etwas mit zunehmendem Alter zu tun, sieht sie das etwas anders. Und sie kann sogar nachvollziehen, dass jemand den Begriff Heimat auch auf die Natur ausdehnt. Das ist natürlich in einer Region hier eher schwierig. Hier gibt es im Grunde genommen ja Industriebrachen. Also die Natur spielte hier schon 150 Jahre keine große Rolle mehr. Aber das ist natürlich ein interessanter Punkt, an dem dann eben die ganze Sache auch politisch wird. Und das war natürlich auch letztendlich der Hintersinn dieser Veranstaltung. Heimat wird im Wahlkampf durchaus auch politisch genutzt. Jackie Thomae erklärt das so.
In Unsicherheitszeiten, man sieht es, wenn Wahlen sind, wird natürlich der Heimatbegriff auch genommen, um Wahlwerbung damit zu machen. Das heißt, man versucht bei den Leuten da schon was auszulösen und löst wahrscheinlich auch bei den Leuten was aus. Man kann den Begriff total modern umdeuten, man kann mit dem Begriff machen, was man will. Der hat aber auch was Heimeliges, was da schon im Wort ist. Ne? Das ist eben schon was anderes. Ein Heimatgefühl ist was anderes als Patriotismus zum Beispiel oder Nationalismus. Und deshalb funktioniert der wahrscheinlich auch so gut.
Und das spielt dann natürlich in einem Land, was einen Bindestrich im Namen hat, Sachsen-Anhalt. Das ist ja keine geschlossene historische Region, so wie der Freistaat Sachsen zum Beispiel. Das spielt dann hier schon eine Rolle, weil dadurch der Heimatbegriff ganz unterschiedlich konnotiert wird.
War das denn heute Abend dann tatsächlich eine Diskussion, die hin und her geht, oder waren das aneinandergereihte Vorträge? Wie muss ich mir das vorstellen?
Nein, das war schon eine Diskussion, beziehungsweise man hat sich gegenseitig über Standpunkte unterhalten. Das war jetzt nicht so, dass man jetzt den Eindruck hatte, dass da jemand aus Berlin kam und den Menschen hier in Bitterfeld-Wolfen mal erklärt, wie man mit dem Begriff Heimat sinnvoll umzugehen habe. Ganz im Gegenteil. Ich glaube, das war auch die größte Überraschung für viele, dass hier tatsächlich auch die Leute aufgefordert wurden, sich auch mal außerhalb der üblichen Denkmuster zu bewegen. Das heißt also sozusagen, ihren eigenen Denkraum ein bisschen zu erweitern. Und es waren heute auch Parteigänger der AfD hier und die haben dann auch ihre Sichtweise geäußert. Und das wurde zunächst erstmal in diesem Raum dann auch als mögliche Form des Heimatbegriffes akzeptiert. Das war jetzt nicht sonderlich patriotisch, was man da hörte. Und ob es dann tatsächlich auch die echte Meinung war, das kann ich gar nicht einschätzen. Aber es zeigte, dass das Themenfeld relativ breit gestreut war. Und das ist ja auch etwas, was hier im Osten immer wieder beklagt wird, diese Sprachlosigkeit, dass man eben nicht mehr in der Familie oder im Freundeskreis über Politik debattiert, sondern dass man schweigt und dann lieber aus Angst vor Gegenrede gar nichts sagt. Und das war heute nicht so. Und das ist auch ein wesentlicher Punkt, warum diese Reihe hier in Sachsen-Anhalt jetzt startet. Das zumindest sagt Dennis Yücel.
Es ist immer ein Angebot, den öffentlichen Raum wiederherzustellen. Ich bin kein Feind des Internets und diese Schwarzmaler, ich finde, das Internet hat solche und solche Seiten, aber der öffentliche Raum als Gespräch zwischen Menschen, die unterschiedliche Ansichten haben, die führt man doch, sollte man zumindest auch von Angesicht zu Angesicht führen, weil der öffentliche Raum, das ist unser Thema als Autorenvereinigung, deswegen machen wir das und auch deswegen laden wir natürlich breit ein und wir freuen uns über kontroverse Diskussionen und unsere Erfahrung ist die, dass die Leute oft dann darüber erstaunt sind, aber auch sagen, das habe ich gerade auch schon gehört, haben sie vielleicht jetzt auch von Zuschauern aufgenommen, die sagen, das hat sie überrascht, dass man so miteinander diskutieren kann und sagen, geht doch.
Geht doch,
das ist vielleicht so eine mögliche Idee.
In weniger als einem Monat wird dann also in Sachsen-Anhalt gewählt. Wie wird sich diese Diskussionsveranstaltung auf das Publikum ausgewirkt haben? Meinen Sie, der Abend hat dazu beigetragen, dass manche vielleicht nochmal drüber nachdenken, ob sie tatsächlich das wählen, was sie bis jetzt dachten?
Nein, das glaube ich nicht. Das ist auch nicht das Ziel der Veranstaltung. Das wäre ja dann tatsächlich auch ein bisschen wieder oberlehrerhaft, um es vielleicht mal mit den Worten von Dennis Yücel zu sagen. Nee, das ist nicht das Ziel. Das Ziel ist es, erstmal eine Kommunikation herzustellen. Und Dennis Yücel hat heute auch gesagt, er glaubt ja nicht, dass hier in Sachsen-Anhalt die Demokratie auf dem Spiel steht. Was allerdings verhandelt werden muss, ist, wie stellt man sich eine Demokratie vor? Also, hier steht ja nicht ein neues 1933 zu befürchten, das muss man erstmal klar sagen. Aber die Frage stellt sich, was kommt denn dann stattdessen? Und diese politische Debatte wird in den aufgeregten Wahlkampfzeiten ohnehin schon gar nicht geführt, aber sie wurde halt auch in den Jahren davor schon nicht geführt. Und aus Sicht der Veranstalter ist es eben wichtig, dass man dieses Debattenthema, wie stellen wir uns Demokratie vor? Wie sollte sie gestaltet sein? Dass dieses sozusagen wieder ein wichtiger politischer Inhalt im Alltag werden muss.
Vielen Dank, Uli Wittstock war heute Abend dabei bei der PEN Berlin Gesprächsreihe zum Thema Heimat in Bitterfeld-Wolfen. Danke.
Bitte.
Kultur ohne Kohle. Dabei sein, auch mit wenig Geld.
Freie Zeit ohne Zaster, so wie jetzt gerade im Sommer, das kann manchmal auch frustrierend sein. Die Theater sind ja gerade zu, aber Kino, Lesungen, Ausstellungen, all der schöne Zeitvertreib kostet Geld. Und auch viel von dem, was wir hier im Deutschlandfunk Kultur immer besprechen und vorstellen. Darüber, dass manche sich das nicht leisten können, wird aber auch bei uns weniger gesprochen. Und deswegen hat Matthias Dell in unserer Sommerserie Kultur ohne Kohle mit 7 Menschen gesprochen, die erzählen von ihren Möglichkeiten, von dem, was sie an kultureller Teilhabe hindert. Oder sie erzählen davon, was ihnen eingefallen ist, um Kultur auch für Menschen mit wenig Geld erfahrbar zu machen. Und das tut auch Angela Meinburg. Sie hat vor 16 Jahren den Verein Kulturleben Berlin gegründet. Und mit ihr kümmern sich 7 Festangestellte und 150 Ehrenamtliche darum, Eintrittskarten für Museen, Konzerte und Theater an Menschen mit wenig Geld zu vermitteln. Und vor der Sendung habe ich mit Angela Meinburg gesprochen. Schönen guten Abend, Frau Meinburg.
Hallo, Frau Perkovic.
Was hat Sie denn vor 16 Jahren dazu gebracht, diesen Verein überhaupt mitzugründen?
Ein bisschen die Verzweiflung. Ich habe viel in den Museen gearbeitet, auch in den staatlichen Museen von Berlin. Unsere Angebote, die erreichen halt Menschen nur bedingt mit wenig Geld oder, sagen wir es doch einfach mal so, wie es ist, in Armut. Und dann bin ich eingeladen worden von Christine Krauskopf, einer Kulturjournalistin übrigens aus Marburg damals. Die hatte diese Idee, wir haben viel dran geackert und die hat irgendwann mal gesagt, jetzt gründ doch auch in Berlin. Und dann meinte ich so, nee, Christine, weil wenn ich das mache, ist das ein Fulltime-Job. Weil wir sind Hartz-IV-City und Kulturhauptstadt. So. Mhm. Marburg ist ja eine Sache, ja, aber Berlin ist eine andere Nummer.
Was haben Sie denn in den 16 Jahren, die Sie diesen Verein jetzt schon führen, erfahren? Was macht das mit Bedürftigen, mit Armen, Kultur erleben zu können? Und was macht es eben nicht, teilhaben zu können?
Also es kommt immer ein bisschen drauf an, warum Menschen in Armut geraten. Einmal ist es chronische Erkrankung oder eine Behinderung oder eben Flucht oder Altersarmut. Und was macht das mit den Menschen? Also Teilhabe, an den Orten zu sein, wo alle sich bewegen, unabhängig vom Einkommen, hat immer wahnsinnig viel mit Respekt zu tun und Anerkennung.
Also das heißt, sie fühlen sich angenommen, respektiert und als Teil der Gesellschaft. Und andererseits, wenn das nicht passiert, was fühlen denn die Menschen dann?
Man gerät ganz schnell in eine gewisse Isolation. Dann entsteht sowas wie das Gefühl, man gehört einfach nicht zu dieser Gesellschaft. Das ist für die anderen, das ist nicht für mich. Die meinen gar nicht mich. Und das ist für eine, sag ich mal, eine lebhafte, demokratische Gesellschaft, die das wirklich auch lebt, ist das ein ganz, ganz schlechtes Ding.
So, das ist auch ein ganz schlechtes Ding, weil Menschen, die sich einsam fühlen, Menschen, die sich ausgeschlossen fühlen, anfälliger werden, auch für die Verlockungen von Extremisten oder Antidemokraten, ne?
Genau. Also da geht dann so viel einher. Also sagen wir mal so, was für die Gesamtgesellschaft am wenigsten schlimm ist, was passieren kann, ist, dass die Person einfach einsam ist. Ja, da kriegen wir einfach alle nichts mit davon. Ja, mhm. Aber was natürlich mit Einsamkeit passieren kann, Menschen, die sich lange einsam fühlen, die entwickeln Ängste. Und das kann für uns sagen, Quatsch, das ist doch alles gar nicht so. Mensch, geh doch mal raus und guck dich doch mal um in dieser Welt. Die ist doch gar nicht so schwarz-weiß, ja? Nee, doch, für die ist die das schon. Und das Bunte und die Vielfalt und die Farben und so, die finden eben an solchen Plätzen wie in einem Theater statt. Oder von mir aus im Zoo. Kulturleben Berlin macht da ja sowieso keine Vorschriften. Was ist jetzt die hohe Kultur und was ist Freizeit? Also wir vermitteln ja ganz viel, auch Sport. Uns geht es darum, dass die Menschen die Möglichkeit haben, dort, wo viele Menschen auch Freude oder halt Begeisterung oder Enthusiasmus, Erstaunen, Neugier fühlen können, dass dort wirklich alle auch dabei sein können.
Und Sie haben jetzt gerade schon mal gesagt, dass Sie irgendwo anpieksen oder kommt ganz viel raus. Das heißt, eigentlich geben die Institutionen, auf die Sie zugehen und sagen, hier wollt ihr nicht eure übrig gebliebenen Tickets uns geben, die geben die Ihnen gerne und viel?
Ja, weil wir es jetzt dann doch in den 16 Jahren, das war ja nicht von Anfang an so, sondern das braucht auch ein Umdenken, hat es auch in der Kulturlandschaft gebraucht, das ist klar. Und das haben wirklich viele, viele Veranstalter in Berlin sehr schnell verstanden und auch verstanden, dass wenn wir das so machen, wie das unsere Methode eben ist, dass das für die super funktioniert und sie wirklich wissen, okay, auch wenn wir jetzt leere Plätze haben, wo wir nicht verkaufen konnten, das ist nicht ganz so schlimm, wenn wir sie Kulturleben geben, weil dann geben wir dem Ganzen noch einen anderen Wert, als wenn sie nur frei blieben.
Sie haben von der Methode gesprochen, nach der Sie das verteilen. Was ist das für eine Methode?
Naja, bei uns hat jeder Gast erstmal das Anrecht, dass er, wenn er sich angemeldet hat, schriftlich und seinen Einkommensnachweis erbracht hat, jährlich, dann hat er erstmal Anspruch auf 2 Karten. Das heißt, er darf immer eine Begleitung mitnehmen. Die muss auch nicht bedürftig sein, weil wir sind nicht diejenigen, die sagen, wen er mitnehmen darf und wen nicht. Mhm. Ja? Das Zweite ist, der Nachweis an der Kasse über die geringen Einkünfte, der entfällt. Weil der Gast hat diesen Nachweis bei uns erbracht und wir garantieren dem Kulturpartner, dass dieser Mensch finanziell bedürftig ist. Und das Dritte ist, und das haben wir versucht dann eben halt mit den Kulturpartnern uns da gut drauf einzulassen, haben wir auch technisch dann gut umsetzen können, das ist, der Gast steht auf der Gästeliste.
Ist es denn andererseits für Sie schwer, die zu verteilen an die Menschen, die dann eben auch ins Theater gehen können sollen? Also wie erreichen Sie die Menschen?
Sauerbier bleibt Sauerbier, ja? Egal ob arm oder reich. Dann ist das auch für uns schwer zu vermitteln. So, weil unsere Gäste entsprechen schon auch den Wünschen des Durchschnittspublikums. Der Unterschied ist halt bei uns, dass wir ja alle Tickets am Telefon vermitteln. Das heißt, in so einem Gespräch wie zwischen uns beiden jetzt, können wir natürlich Lust auf etwas wecken, können sie neugierig machen, können sagen, Mensch, moderne Musik haben sie jetzt noch nicht gehört. Naja, vielleicht hören sie sich doch mal das Konzert in der Philharmonie an. Wenn es ihnen nicht gefällt, dann wissen sie beim nächsten Mal, okay, mache ich nicht mehr. Das ist etwas, was natürlich ein Kulturveranstalter so überhaupt nicht kann. Der kann nicht mit 30.000 Menschen besprechen. Persönlich.
Und Sie sprechen mit 30.000 Menschen im Jahr?
Wir haben ja eben die vielen Freiwilligen, die brauchen wir vor allen Dingen für die Gästeanwerbung, ne? Weil das ist auch für uns nicht leicht, Menschen zu finden, die Lust auf Kultur haben, leider. Das sind immer diese 10%, die das nutzen. Das ist bei uns mehr, weil wir wirklich ganz aktiv suchen und da gehen viele Ehrenamtliche rein. Und dann in die Telefonvermittlung. Also Kulturleben Berlin ist mit das meines Erachtens das charmanteste Callcenter der Stadt. Ganz klar.
Jetzt sagen Sie, wie Sie den Menschen Lust machen auf Kultur. Was müssten denn die Kulturinstitutionen machen, damit sie mehr Menschen ansprechen? Oder anders gefragt, ich habe auch ein konkretes Beispiel, ist die Idee des Intendanten der Berliner Volksbühne Matthias Lilienthal richtig gewesen, jetzt vor dem Theater ein Pop-up-Freibad mit 25 Meter langer Schwimmbahn aufzubauen für 2 Monate und kostenlosen Eintritt, was ja jetzt auf den ersten Blick mit dem, was auf der Bühne in der Volksbühne passiert, erstmal nicht so richtig viel zu tun hat.
Ich finde das ehrlich gesagt witzig. Ich finde, Berlin kann natürlich bei der Hitze gar nicht genügend Möglichkeiten bieten zum Baden, zumal ja die Reglementierungen auch in den Freibädern immer schwieriger werden. Soll er doch mal machen und sagen wir mal so, ein bisschen Luxus in Anführungsstrichen für die gesamte Bevölkerung ist für die Bevölkerung ganz wichtig. Also ich denke jetzt mittlerweile viel politischer als vielleicht vor 16 Jahren. Und ich glaube, der Lilienthal hat das richtig gemacht, politisch gesehen. Ja? Mhm. Was schade ist, dass wir von der Volksbühne nie Tickets bekommen.
Okay, verstehe.
Ja, genau, das ist ein Haus, was uns noch nie Karten zur Verfügung gestellt hat.
Und was können Kulturinstitutionen sonst noch machen, außer ein Freibad vor ihren Türen aufzustellen, um Menschen zu erreichen und gerade eben auch Menschen, die sie bisher nicht erreicht hat?
Eigentlich ist es relativ banal, was ich jetzt sage, aber es ist für unsere Gäste oder für unsere Menschen ganz wichtig, das sind Informationen zur Barrierefreiheit. Nochmal, ich habe es ja vorhin im Eingang gesagt, Menschen, die arm sind, haben meistens in irgendeiner Form einen Grund, warum sie arm sind. Und zum Beispiel Alter ohne Behinderung zu denken, ist auch ein bisschen schwierig. Wie sieht es bei dir vor Ort aus? Wie sieht es für einen Rollstuhlfahrer aus? Wie sieht es für einen Menschen, der blind ist, aus? Das ist durchaus ein Aufruf, den ich gerne mache, Veranstalter aufzufordern, bei unserem Kalender mitzumachen und uns im Prinzip anzusprechen, damit wir ihre Einrichtung bei uns aufnehmen können, um die Barrieren vor Ort einzutragen. Den barrierefrei.berlin lade ich Sie auch ein, die App jetzt runterzuladen. Ist ein Kalender, den haben wir ins Leben gerufen, aufgrund der Bevölkerung, die das an uns herangetragen hat, dass das ein großer Wunsch ist. Da filtert man nach seinen Bedürfnissen die Veranstaltungen.
Mhm. Also ja. Sie haben 7 Festangestellte in Vollzeit, 15 insgesamt, mit denen, die auch Teilzeit arbeiten und eben diese vielen Ehrenamtlichen. Wie finanzieren Sie sich?
Wir sind ein gemeinnütziger Verein. Und was kann man beim gemeinnützigen Verein werden? Man kann Fördermitglied werden. Das ist ganz wichtig, wenn man kulturelle Teilhabe fördern möchte. Dann wird man Fördermitglied bei Kulturleben Berlin oder eben auch spenden. Und mit diesen Geldern finanzieren wir eben dann auch entweder Stellen oder unsere Büros und so weiter. Und 50.000 bekommen wir vom Kultursenat.
Dann wünsche ich Ihnen viel Erfolg für Ihre Arbeit und alles Gute, Frau Meyenburg.
Ja, vielen, vielen lieben Dank.
Angela Meyenburg vom Kulturleben Berlin. Und morgen starten wir dann, oder morgen geht es natürlich weiter mit dieser Serie Kultur ohne Kohle. Dabei sein auch mit wenig Geld.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Die Gedenkstätten zur Aufarbeitung des Nationalsozialismus und der SED-Diktatur erhalten mehr Geld. Laut Kulturstaatsminister Weimar sind zusätzliche 10 Millionen Euro vorgesehen. 5 Millionen für Projektförderungen und 5 für die institutionelle Stärkung der vom Bund geförderten Gedenkstätten. Davon sollen unter anderem die Stiftung Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau Dora, die bayerischen KZ-Gedenkstätten Dachau und Flossenbürg und die Gedenkstätte Topographie des Terrors profitieren. Außerdem sollen die Gedenkstätten und deren Mitarbeiter besser geschützt werden. Deutschlands beste neue Architektur steht fest. Zumindest die Auswahl der Favoriten. Für den DAM-Preis 2027 für Architektur in Deutschland hat die Jury 23 Gebäude für die Shortlist nominiert. Auffällig? Viele Projekte setzen auf Bauen im Bestand und auf neue Lösungen für das Wohnen, etwa durch Umbau, Sanierung, Nachverdichtung oder Umnutzung. Auf der Liste stehen unter anderem das sanierte Kino International in Berlin, das Terminal 3 des Frankfurter Flughafens und die Platensiedlung in Frankfurt. Auch ein nahezu heizungsfreies Haus in Ingolstadt ist dabei. Insgesamt waren 107 Bauten aus Deutschland nominiert. Wie das Deutsche Architekturmuseum berichtet, wird der DAM-Preis am 29. Januar 2027 in Frankfurt verliehen. Vor fast 30 Jahren ist der US-Rapper Tupac Shakur angeschossen und tödlich verletzt worden. Heute hat in Las Vegas der Prozess gegen den mutmaßlichen Drahtzieher begonnen. Ein früherer Bandenchef soll den Anschlag organisiert und die Waffe besorgt haben. Die tödlichen Schüsse soll aber sein Neffe abgegeben haben. Lange fehlt es an Beweisen, um den Fall vor Gericht zu bringen. Besonders wichtig im Verfahren sind die eigenen Aussagen des Angeklagten. Er hat Reportern mehrfach erzählt, dass er in dem weißen Cadillac saß, aus dem auf Tupac geschossen wurde. Vor Gericht plädierte er trotzdem auf nicht schuldig. Bei einer Verurteilung droht ihm lebenslange Haft. Tupac Shakur war 1996 in Las Vegas angeschossen worden. Er starb später im Krankenhaus. Als mögliches Motiv sehen die Ermittelnden Rache. Tupac gehörte zu den erfolgreichsten Rappern der 90er. Es ist 14 Jahre her, dass Whitney Houston gestorben ist. Jetzt bekommt sie ihre eigene Barbie-Puppe. Komplett mit lilafarbenem Schlauchkleid, langer Lockenmähne und Mikrofon. Wie im Video zu ihrem Mega-Hit »I Wanna Dance With Somebody«. Der Hersteller Mattel will damit das außergewöhnliche Vermächtnis einer der einflussreichsten Künstlerinnen der Musikgeschichte würdigen. Bei der Entwicklung der Puppe hat das Unternehmen nach eigenen Angaben unter anderem mit Pat Houston, Whitneys Schwägerin, zusammengearbeitet. Sie sagte wörtlich, möge diese Puppe jedes Kind und jede Sammlerin und jeden Sammler daran erinnern, dass Träume keine Grenzen kennen, Exzellenz bleibende Spuren hinterlässt und wahre Größe niemals aus der Mode kommt.
Ein Vierteljahrhundert lang war der Sozialdemokrat Thomas Krüger, ein ehemaliger DDR-Bürgerrechtler, der Chef der Bundeszentrale für politische Bildung mit Sitz in Bonn und Berlin. Als Thomas Krüger in den Ruhestand ging, stand der Posten lange frei. Im März 2026 ist dann Sönke Rix, auch aus der SPD, Krügers Nachfolger als Präsident der Bundeszentrale geworden. Rix ist aber Ende Juli nach nur 5 Monaten zurückgetreten. Das hat vielen Beobachtern Rätsel aufgegeben. Über die Hintergründe Sebastian Engelbrecht berichtet.
Aus persönlichen Gründen gebe er seinen Posten auf, erklärt der 50-jährige SPD-Mann Sönke Rix und überlässt seinem Stellvertreter Volker Ulrich, CSU, vorerst die Leitung des Hauses. Das bestätigt Monika Oberle, Professorin für Politikwissenschaft in Frankfurt am Main und Vorsitzende des Wissenschaftlichen Beirats der Bundeszentrale.
Nach allem, was ich weiß und von verschiedensten Seiten gehört habe, hat Herr Rix das Amt des Präsidenten tatsächlich nicht aus politischen, sondern aus persönlichen Gründen niedergelegt.
Gleichwohl kam der Rücktritt für Kennerinnen der Bundeszentrale nicht überraschend. Anja Besant, Professorin für Didaktik der politischen Bildung an der Technischen Universität Dresden, kennt die Bundesdeutsche Zentrale der politischen Bildung gut von innen. Besant wundert Rix Rücktritt nicht.
Weil Herr Rix die Bundeszentrale zu einem Zeitpunkt übernommen hat, in dem das nicht eine ganz einfache Aufgabe gewesen ist. Und deshalb ich gehofft hätte, dass er das in den Griff bekommt, aber es mich auch nicht so richtig gewundert hat, dass er es am Ende nicht geschafft hat.
Thomas Krüger verließ die Bundeszentrale 2025, nachdem er einen Prozess der Neuorganisation angeregt hatte. Die Leiter der Fachabteilungen wurden von ihren Posten abgesetzt und wurden gebeten, sich neu darauf zu bewerben. Bis auf 2 Ausnahmen seien die Fachbereiche aber bis heute nicht neu besetzt worden, heißt es aus gut unterrichteten Kreisen. Die externe Fachfrau Anja Besant erklärt es so,
dass man den FachbereichsleiterInnen, ich nenne die jetzt mal so, am Ende vorgeschlagen hat, dass sie sich neu auf ihre Stellen bewerben können, damit man die Chance hat, in dieser Behörde auch quasi neue Strukturen zu entwickeln.
Die Bundeszentrale treibt also momentan wie ein führungsloses Schiff im Meer. Jetzt ohne Präsidenten und weitgehend ohne mittleres Management.
Deshalb haben wir eine Situation, die ich tatsächlich so ein bisschen besorgniserregend finde, von einer sehr wichtigen Einrichtung aus meiner Sicht, nämlich der Bundeszentrale für politische Bildung, die jetzt nicht nur einen Präsident verloren hat, sondern die auch auf der mittleren Leitungsebene sehr, sehr viele Unklarheiten im Moment hat und deshalb eigentlich nicht handlungsfähig ist.
Sönke Rix hat es in seiner 5-monatigen Amtszeit jedenfalls nicht geschafft, das Führungspersonal neu aufzustellen. Und auch inhaltlich ist vollkommen ungeklärt, wie es bei der Bundeszentrale für politische Bildung weitergeht. Peter Höres, Professor für Geschichte an der Universität Würzburg und lange Jahre Mitglied im Wissenschaftlichen Beirat der Bundeszentrale, sagt gegenüber der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, die Bundeszentrale sei mittlerweile überwiegend links-grün-woke orientiert. Befürchtungen, das Pendel könnte nun in eine andere Richtung ausschlagen, erteilt Monika Oberle, die Vorsitzende des Wissenschaftlichen Beirats, eine Absage.
Ich habe derzeit keinen Grund zur Befürchtung, dass die Bundeszentrale beispielsweise der Herausforderung Rechtsextremismus weniger Aufmerksamkeit schenkt.
Die Bundeszentrale für politische Bildung untersteht dem CSU-geführten Bundesinnenministerium. Aus Fachkreisen ist zu hören, künftig wolle man sich mehr mit den Themen Rechtsstaatlichkeit und Wirtschaftswachstum befassen, weiterhin aber mit den unterschiedlichen Formen des Extremismus, keineswegs nur mit Linksextremismus, wie mehrere Zeitungen berichteten. Für Oberle ist wichtig, dass der Kurs der Bundeszentrale überparteilich bleibt.
Es ist grundsätzlich essentiell, dass die Bundeszentrale für politische Bildung nicht als Sprachrohr der Bundesregierung oder eines Ministeriums fungiert und auch nicht als solches wahrgenommen wird, sondern genau den Qualitätskriterien politischer Bildung verpflichtet ist, überparteilich, grundwertebasiert, wissenschaftsorientiert.
Sebastian Engelbrecht war das über die Spitze der Bundeszentrale für politische Bildung. Für manche ist an den Waldbränden, der Dürre und der Hitze in Europa das Überraschende, dass der Klimawandel ja tatsächlich zuschlägt und dass sich Städte und Kommunen schon länger vielleicht Maßnahmen hätten überlegen können. Eine andere Überraschung hat in den vergangenen Tagen die Donau preisgegeben. In Serbien sind aufgrund der niedrigen Pegelstände der Donau mehrere Schiffswracks der deutschen Marine aus dem Zweiten Weltkrieg buchstäblich wieder aufgetaucht. Und in Ungarn bei Budapest ein Wehrmachtsmotorrad und die Überreste von Menschen und zwei Marken von Soldaten der Wehrmacht. Darüber habe ich vor der Sendung mit Imre Kovac gesprochen. Er ist im Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge für Ungarn zuständig. Der Volksbund ist ein gemeinnütziger Verein, der im Auftrag der Bundesregierung im Ausland nach Kriegstoten sucht, sie birgt und auch bestattet. Und das sind auch über 80 Jahre nach Kriegsende im vergangenen Jahr mehr als 10.000 gewesen. Schönen guten Abend, Herr Kovac. Danke, dass Sie Zeit haben.
Schönen guten Abend.
Sie waren ja heute an der Fundstelle in Budapest. Was ist da zu sehen?
Wir waren heute an der Fundstelle in Budapest. Und was zu sehen ist, das ist ganz normal. Die Donau 20 Zentimeter höher geworden. Und die Bereiche, wo praktisch die zwei deutsche Soldaten gefunden haben und der Motorrad auch mal schon wieder unter Wasser ist.
Wissen Sie schon etwas über die Geschichte dieser Wehrmachtssoldaten?
Eines ist sicher, dass eine von den zwei Gefundenen ist eine Schädelbeschädigung hatte und die andere scheint da mindestens unverletzt sein nach dem Knochen. Aber was mit eigentlich ihnen passieren könnte, das kann jetzt momentan niemand Ihnen sagen.
Das Besondere an den Erkennungsmarken ist, dass die ja aus zwei Teilen bestanden hatten, mit so einer Perforierung in der Mitte, so dass man, wenn ein Soldat zum Beispiel gefallen war, ein Kamerad den anderen Teil abbrechen konnte, um den Angehörigen zu schicken. Und der andere Teil der Marke ist dann bei den Soldaten geblieben. Diese Wiedererkennungsmarken bei denen, die Sie jetzt gefunden haben, die sind noch vollständig. Also da ist der andere Teil noch nicht abgebrochen worden. Das heißt, die Angehörigen wissen möglicherweise noch gar nicht, was mit ihren Vorfahren geschehen ist?
Theoretisch ja. Theoretisch, weil die zwei Soldaten, die volle Erkennungsmarke hatte, so gefallen sind oder so verstorben sind, dass ihre Kameraden könnten das nicht, so wie sie das erzählten, die Hälfte der Erkennungsmarke mitnehmen. Weil entweder sie wurden dahinter gelassen zu kämpfen oder sie geflüchtet oder sowas, egal. Aber eines ist sicher, dass höchstens das könnte ihre Kommandeur bestätigen, dass diese zwei Leute fehlte bei ihnen, bei den letzten oder der nächsten Kontrolle der Anzahl der Soldaten. Aber was mit ihnen passierte, könnte nichts sagen.
Und in welchen Datenbanken können Sie denn jetzt die Zahlen auf den Erkennungsmarken abgleichen?
Ich gehe davon aus, dass die Bundesarchiv wird das nachgefragt und dort wird es bestätigen, ob mit diesen Namen bzw. mit diesen Markenzeichen die Soldaten registriert worden sind und wer sind sie eigentlich.
Wie lange dauert das denn, bis man das dann rausfindet?
Die Anfrage läuft selbstverständlich nach der Bergung, dann die Exhumierer oder Umbetter wird das zusammenstellen, eine Meldung darüber, wo das gefunden wurde, in welchem Zustand gefunden wurde, fotografiert und sammelt. Und die Erkennungsmarke wird einmal im Jahr nach Kassel geschickt und dort aufgearbeitet. Normalerweise, Sie können sich vorstellen, in einem Jahr so ungefähr zwischen 8.000 und 10.000 Exhumierungen gibt es für die VDK, für das Volksbund. Und das zu identifizieren, ist das nicht mal ein oder zwei Jahre ist. Aber innerhalb drei Jahre am meisten passiert schon.
Was kann man denn bestenfalls mit Überresten nach, wie Sie sagen, 85 Jahre, also das war, wo dann die Kriegsgeschehnisse in Ungarn stattgefunden haben, was kann man denn da überhaupt noch erfahren?
Wenn man in den Archiv nachschlagt, dann schon ganz konkret die Einheiten, die an die Gegend gekämpft hatte, vielleicht eine Verlustmeldung genau zur Verfügung steht. Und dann kann man schon ein bisschen, sage ich mal so, das beurteilen, was mit ihnen passiert, wer sie eigentlich sein könnten. Und mit jedem Schritt, die durch die Bundesarchiv da auch mal bestätigt wird, dann wird das ein Schritt näher zu den Verwirklichung bzw. für die Bestätigung der Personen.
Sind dann solche tiefen Pegel der Donau zum Beispiel für den Volksbund eine gute Gelegenheit, unbekannte Schicksale von Kriegstoten aufzuklären? Und werden Sie jetzt diese Zeit nochmal besonders intensiv nutzen und Flüsse mit tiefen Pegeln extra und zusätzlich abfahren?
Ich meine mal, eine Seite ja, der andere Seite, ich hoffe mal, nein. Und das ist keine Gegenspruch, weil selbst die abnormale tiefe Pegelstand an der Donau seit 85 Jahren einmal jetzt passiert. Und ich hoffe mal, wegen der schlechten Entwicklung bei den Wetter ist das nicht mal wiederholen wird, soweit das heute schon um 19 cm höhere Wasserstand geworden.
Ich danke Ihnen, Herr Kovac. Schönen Abend.
Ja, gleichfalls danke Ihnen auch für die Nachfrage und schönen Abend wünsche ich mal Ihnen.
Und von Ungarn in die USA. Das Smithsonian History Museum in Washington, das soll die amerikanische Kultur-, Sozial- und Politikgeschichte erforschen und ausstellen. Dazu gehören die Licht- genauso wie die Schattenseiten, also das Schicksal der amerikanischen Ureinwohner, die Sklaverei, die Gründerväter als Sklavenhalter. Das bekam im Smithsonian History Museum bisher immer Raum. Unter der Regierung Trump werfen die Republikaner dem Museum aber politisch Aktivismus vor, wie zuletzt ein Abgeordneter bei einer Kongressanhörung. Mehr über den Kampf des Smithsonian History Museum gegen die Drangsalierung jetzt von Bettina Klein.
Zwei präsidiale Anordnungen, ein höchst kritischer 160-Seiten-Bericht, zwei Kongressanhörungen. Im zurückliegenden Jahr der versuchten Zensur, das ist eine Menge Druck.
That is a lot of pressure.
Jessica Dickinson Goodman gehört zu den Citizen Historians for the Smithsonians, eine Gruppe Historiker und ehrenamtlicher Geschichtsforscher, die sich vor einem Jahr zusammengetan haben, um die Ausstellungen der Smithsonian Museen und deren Unabhängigkeit zu bewahren. Eine klassische Freiwilligeninitiative, wie es unzählige in den USA gibt.
We're standing in front of a exhibition that documents what were the debates that Americans were engaging in at the time of our nation's founding about.
Im Museum für amerikanische Geschichte stehen wir in einer Ausstellung, die dokumentiert, worüber zu ihrer Gründungszeit in den USA diskutiert wurde. Wer hat welche Rechte?
It talks about what debates there were at the time.
Drei Bilder sind zu sehen: eine Frau, ein versklavter Afroamerikaner, ein Ureinwohner. Welche Rolle sollten sie spielen? Welche Freiheiten sollten sie erhalten? Alles Debatten aus den Anfangsjahren, die wir hier abbilden, sagt Jessica Dickinson Goodman. Doch dem Trump-Lager ist all das zu negativ. Die Großartigkeit Amerikas werde nicht ausreichend dargestellt. Zu wenig Patriotismus, zu viel Fokus auf Gleichheit und Gerechtigkeit. Geschichtsausstellungen würden für diese Zwecke politisch instrumentalisiert. Was sagt Goodman zu diesem Vorwurf?
In the Declaration of Independence. So I would argue that those are in fact what we're supposed to be talking about as Americans.
Diese Werte finden sich als Ziele in unserer Unabhängigkeitserklärung. Ich nehme also an, wir als Amerikaner sollten darüber reden. Das Museum mit seiner riesigen Ausstellungsfläche spricht wahrlich nicht nur darüber. Es gibt konservative Ausstellungen über Kleider der First Ladies und ihres Porzellans. Über die Opfer der Amerikaner, die sie in Kriegen erbracht haben, seit dem Unabhängigkeitskrieg bis hin zur Befreiung Europas, Protestplakate für und gegen Kriege, für und gegen Abtreibung.
We have 300 and something million Americans. I would argue there's probably 300 and something million ways that people feel patriotic.
Wir sind 300 und ein paar Millionen Amerikaner. Wir haben ungefähr genauso viele Arten, uns patriotisch zu fühlen, sagt Jessica Dickinson Goodman. Man kann nicht genau eine Geschichte erzählen, die jeden patriotisch stimmt. Die Regierung will aber, dass nur die Geschichte erzählt wird, die für sie patriotisch ist. Im Bericht des Weißen Hauses von Juli seien Dinge aus dem Zusammenhang gerissen oder verzerrt worden, wie eine kurze Sequenz aus einem Video, das eine berühmte Fernsehshow über Drag Queens zeigt. Ausstellungen würden kritisiert, die gar nicht mehr existieren. Andere Bestandteile des Museums einfach unterschlagen.
The President of the United States believes he is entitled to determine what is true about America's past. He is not.
Der Präsident der Vereinigten Staaten glaubt, er sei berechtigt zu bestimmen, was wahr ist in Amerikas Geschichte. Er ist es nicht. Joe Morales, der ranghöchste Demokrat im zuständigen Kongressausschuss. Er teilt die Sorge vieler Historiker im Land. Auch er sieht inzwischen die Gefahr einer beabsichtigten Geschichtsrevision, wie in der Sowjetunion, dem heutigen Russland oder China.
When Orwell wrote, whoever controls the past controls the future, he meant it as a warning. The president took it as a mission statement.
Als George Orwell schrieb, wer die Geschichte kontrolliert, kontrolliert auch die Zukunft, meinte er das als Warnung. Der Präsident nehme es stattdessen als Leitbild. Die Citizen Historians for the Smithsonians dokumentieren seit Monaten die Ausstellungen für den Fall, dass plötzlich etwas verschwindet oder verändert wird. So wie es an verschiedenen Orten bereits mit Hinweisen geschehen ist, die an das Erbe der Sklaverei erinnerten. An die von der Regierung geplanten Schilder mit Warnungen vor Falschinformation wollen sie Helfer platzieren, um Fragen der Besucher zu beantworten. Doch die würden vermutlich nur wissen wollen, wo sie eine Flasche Wasser bekommen oder wo die Toiletten sind, meint Goodman. Umfragen aus den letzten 2 Jahren hätten gezeigt, dass Menschen den Museen als wichtigste Quelle der Wahrheit vertrauen. Dieses Vertrauen versuche die Regierung gezielt zu untergraben. Das sei das Problem mit einem aufgezwungenen einheitlichen Narrativ. Es gebe nichts, worüber jeder einzelne Mensch in einer Demokratie das Gleiche empfinde. Deshalb ist es eine Demokratie.
That's the trouble with an enforced unified narrative, is there is no one thing that every single person feels the same about in a democracy. That's why it's a democracy.
Mit dem Streit über das Programm in Bildungsinstitutionen geht's auch mit bei Klaus Pukatzki jetzt weiter in der Kulturpresseschau.
Das kleine Schülerlexikon präsentiert die Frankfurter Rundschau passend zum Schulbeginn in Hessen. Schicksale, Pleiten, Triumphe von A bis Z schildern kurz und knackig Lisa Behrens, Michael Hesse und Judith von Sternburg. Alkibiades zum Beispiel, den großen griechischen Staatsmann mit seinem Lehrer Sokrates. Alkibiades war ein schwieriger Schüler. Dann versuchte er auch noch, seinen Lehrer zu verführen. Doch Sokrates blieb standhaft. Hoffen wir, dass heute in der Schule offen damit umgegangen wird, wie die griechischen Männer es in der Antike so miteinander getrieben haben. Das war nicht immer so. Die AfD sieht im Bauhaus die Ursache allen Unheils im Städtebau, lesen wir im Berliner Tagesspiegel. Nach der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt könnte es bedrohlich für das Weltkulturerbe werden. Dann nämlich, wenn die sogenannte Alternative für Deutschland in der Landeshauptstadt Magdeburg an die Regierungsmacht kommen sollte. Auf das Bauhaus in Dessau, ein Denkmal der modernen Architektur und im Weltkulturerbe, die berühmteste Kunstschule Deutschlands, so der Tagesspiegel, hat sich die AfD als Feindbild eingeschossen, schreibt Nicola Kuhn. Dahinter steckt die Strategie, die Moderne pauschal zu diskreditieren und durch eine eigene Vision von Kultur zu ersetzen. Und das soll ja auch bei allen möglichen anderen Kulturbereichen geschehen. Und was wird dann wohl in den Schulen zwischen Wittenberg und Wernigerode, Weißenfels und Salzwedel ablaufen, nicht nur was Alkibiades und Sokrates angeht? Dürfte dann da noch zur Sprache kommen, wer genau die schwarze US-Amerikanerin Claudette Colvin war, die die Frankfurter Rundschau zur Weiterbildung in ihrem kleinen Schülerlexikon empfiehlt? Die 15-jährige Highschool-Schülerin war am 2. März 1955 in Alabama nicht bereit, ihren Platz im Bus einer weißen Mitfahrerin wegen zu räumen, wie die sogenannte Rassentrennung das vorsah. Sie wurde verhaftet. Vor wenigen Monaten ist sie 86-jährig in Texas gestorben. Wir hoffen das Beste für die jungen Menschen, nicht nur in Sachsen-Anhalt, denn auch in Berlin und in Mecklenburg-Vorpommern wird ja im September gewählt. Und wir hoffen für die jungen Menschen überall auf der Welt, dass sie sich durch Bücher weiterbilden und nicht nur im Internet herumtreiben. Die Umsätze der Buchbranche sanken im Jahr 2025 empfindlich. Der Börsenverein macht unter anderem mangelnde Lesekompetenz dafür verantwortlich, steht in der Süddeutschen Zeitung. Nur bei Hörbüchern läuft das Geschäft. Sie bescherten den Verlagen im vergangenen Jahr einen zweistelligen Zuwachs. Und woher kommt das? Hörbücher werden häufig gewählt, wenn Entspannung und Unterhaltung im Vordergrund stehen, sagt im Interview der Literaturwissenschaftler Günther Stocker. Die meisten Menschen hören Hörbücher begleitend zu anderen Tätigkeiten, beim Aufräumen, Geschirrspülen, im Auto auf dem Weg zur Arbeit. Günther Stocker hat bei einem Forschungsprojekt an der Universität Wien herausgefunden, dass dieses keineswegs das Ende des gedruckten Buches einleitet. Das ist eines unserer wichtigsten Ergebnisse. Die meisten, die regelmäßig Hörbücher hören, sind intensive Leserinnen und Leser. Und sie geben diese Leidenschaft auch nicht auf. Und so empfehlen wir aus dem kleinen Schülerlexikon noch Ödün von Horvaths Roman »Jugend ohne Gott« mit dem Schüler Z. Nur eine Randfigur, so die Frankfurter Rundschau. Er steht aber für ein System aus faschistoidem Druck und Erpressung und Gewaltbereitschaft. Zuletzt also noch eine Warnung. Nicht nur für Wahlen.
Und damit lasse ich Vivian Perkovic Sie in die Nacht. Tschüss.